spricht Gott, der Herr. Von Georg Friedrich Händel aus dem Messias, gesungen von Peter Schreier. Und das ist das Thema heute. Getröstet, um zu trösten. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass die Menschheit getröstet werden muss? Das war doch anfänglich ganz anders von Gott gedacht und geplant. Das sah doch alles top aus, das sah doch alles sehr gut aus. Als Gott auf seine Schöpfung sah, zum Schluss die Krone der Schöpfung, der Mensch, du und ich, da kommt Gott zu diesem Ergebnis und siehe, es war sehr gut. Ich weiß nicht, ob er sich dabei auf die Schulter geklopft hat. Aber das war ein starker Ausdruck. Das war eine Proklamation für die Zukunft dieser Welt. Eine Proklamation für den Einzelnen, für dich und mich auch heute Morgen hier. Und siehe, es war oder es ist sehr gut. Nun wird der ein und andere jetzt denken, im Moment geht es in meinem Leben wie auf einer Achterbahn zu. Im Moment spüre ich gar nichts von diesem sehr Guten. Die Zeichen unserer Zeit, die stehen auf Sturm, die stehen auf Bedrängnis, unterstrichen durch Brutalität und Hasstiraden von Menschen, die etwas anderes wollen. Wir wollen nicht, dass dieser, nämlich dieser Schöpfer Gott in Jesus Christus, über uns herrsche. Wir wollen uns leben. Unsere Gerechtigkeit ist der Maßstab für diese Welt. Das, was wir wollen, leben wir. Braucht denn da der Mensch getröstet zu werden, wenn er sowieso nicht nach Gott fragt, wenn er sich sowieso als die Prämisse des Lebens sieht, vielleicht sogar der Mittelpunkt des Lebens, um den sich alles andere drumherum rankt. Damals, als Gott, der Schöpfer, zu diesem Ergebnis kam und siehe, es war sehr gut, da war alles sehr gut, da war alles in Ordnung, mit der Betonung auf war. Bis auf einmal, und wir kennen diese Geschichte, der schleichende Effekt hineinkam und der Mensch sich gebrauchen ließ, andere Dinge zu probieren als das, was Gott ihnen befahl. Die Weide des Nachbarn ist ja immer besser. Die Kirschen des Nachbarn schmecken immer besser, also über die Zäune drüber und über die Mauern drüber. Das ist ja nur schließlich Mundraub. Und dann auf einmal lesen wir, denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich, und dunkel die Völker. Und das ist bis heute so geblieben. Bei denen, ich sage es ganz bewusst, bei denen, die Jesus Christus, Gott den Herrn, in ihrem Leben ausklammern. Das heißt also gottlos leben wollen. Aber es ist nur interessant, wenn man dann Beerdigungen hält von Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind, wie ich vor einer Woche in Kirn gehalten habe. Diese Frau, die Schwester des Verstorbenen, wollte über Gott gesprochen haben. Die wollte getröstet werden. Die wollte nicht in der Nacht, in der Dämmerung, in der Dunkelheit weiterhin existieren. Und nicht einfach so dahin leben, wie ein Tier dahin lebt, um zu sterben. Nein, der Mensch ist nicht geboren worden, um zu sterben. Er ist geboren worden, um zu leben. Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Ein gewaltiger Rattenschwanz zog sich hinter allem her. Wie eine schwere Last, die man hinter sich her schleppte, so schleppte Adam und Eva alles hinter sich her. Eins resultierte aus dem anderen. Ein Effekt kam nach dem anderen. Und vieles wurde aus dem Affekt getan, ohne groß zu überlegen. Die Trostlosigkeit des Menschen ist eine fatale Folge des Sündenfalls. Trost bedeutet eigentlich treu, innere Festigkeit und Frieden. Hier merken wir schon einen sehr feinen, aber gravierenden Unterschied zu all den Tröstungen, die wir im zwischenmenschlichen Bereich erleben und durchmachen. Der wahre Trost kommt nicht von außen, nicht durch eine Umarmung, nicht durch einen Kuss auf die Wange, nicht durch das Vermischen derer und deiner Tränen. Nein, der wahre Trost kommt von innen her. Da muss eingegriffen werden in meine Trostlosigkeit. Und das war der gewaltigste Akt, den es in dieser Welt gegeben hat, dass Gott gesagt hat, ich will ein Neues schaffen. Ich will, dass diese Odyssee ein Ende hat. Ich will, dass wieder ein Stück weit der Glanz meiner Schöpfung, der Glanz des sehr Guten wieder zum Tragen kommt. Ich will ein Neues schaffen. Gott selber ist der Initiator der Tröstungen und des Getrostwerdens. Gott selber stellt sich zur Verfügung in seinem Sohn. Und mit seinem Sohn bewältigt er dieses Riesenproblem der Trostlosigkeit. Aber ihr Lieben, heute Morgen hier, und es geht um uns heute Morgen, es geht nicht um deine Nachbarn, es geht um uns. Stellen wir uns doch mal die Frage heute Morgen ganz ehrlich, bin ich ein Getröster oder in welcher Situation lebe ich heute? Heute Morgen hier und jetzt in dieser Stunde oder nachher, wenn ich wieder nach Hause gehe und mich das Elend dieser Welt umarmen will und mich in den Griff bekommen möchte. Aber ihr Lieben, auch wir Christen werden oft umarmt von den Problemen, die aus uns selber auch herauswachsen. Wir erfahren durch uns selber, auch wenn wir an Jesus Christus glauben, dieses Untröstlichsein. Ich weiß, von was ich spreche. Wie oft war ich auch als Pastor untröstlich? Da hat mir selbst auch ein ernst gemeintes Bibelwort nicht mehr weitergeholfen. Tröstet, tröstet mein Volk. Das ist der bleibende alte Auftrag, den wir bis heute haben und der bleibt bis zum Ende der Weltengeschichte hin, bis zu deinem und meinem letzten Atemzug. Das ist ein Auftrag, das ist mit Ausrufungszeichen, tröstet mein Volk. Und ich möchte dieses Thema ausziehen. Damals ging es ausschließlich um das Volk Israel. Heute geht es um die Gemeinde Jesu weltweit. Heute geht es, ich möchte jetzt etwas wagen zu sagen, heute geht es darum, auch die Menschen aus dem säkularen Bereich da mit hineinzubeziehen in dieses Trösten des anderen. Und da haben wir eine Chance, erst recht als Christen. Die Frage stellt sich ganz deutlich: Was tröstet mich, wenn ich untröstlich bin? Alle Selbstversuche sind zum Scheitern verurteilt. Was tröstet mich? Zum Beispiel bei den jungen Leuten, wenn ich den Laufpass vom Freund oder der Freundin bekommen habe nach wochenlanger Freundschaft, wo ein Knick stattgefunden hat in meiner Biografie, wo die Welt auf einmal ganz anders aussieht. Oder wenn ich den Schulabschluss nicht geschafft habe, oder was vielleicht viel tiefer geht, wenn ich keine Anerkennung in meiner Clique bekomme, wenn ich zu Unrecht beschuldigt oder der Unwahrheit bezichtigt werde, wenn ich eine schlechte Diagnose vom Arzt bekommen habe, Krebs, Demenz, Depression, MS, Hirntumor oder was es auch an Krankheiten und Situationen geben mag. Oder wenn ein geliebter Mensch von meiner Seite oder im Familien- und Freundeskreis genommen wird. Was tröstet mich? Auch hier aus unserem Gemeindekreis mit ihren Familien sind Menschen gestorben. Und ich wehre mich immer gegen diesen Ausdruck, wir haben jemanden verloren. Menschen, die in Christus hineinsterben, die vorher mit ihm gelebt haben, gehen nicht verloren. Ja, sie aus unserem Blickfeld und aus unserem Kommunikationsbereich, da sind sie hinweggenommen, da ist eine Lücke entstanden. Aber sie sind nicht verloren. Am 7. Januar diesen Jahres Karl-Heinz Devaux. Am 2. Februar Birgit Raab, geborene Fett. Und am 3. März Isolde Kunz. Die sind nicht verloren. Die sind gut aufgehoben. Auch wenn du das jetzt heute Morgen schmerzlich vermisst, auch wenn dein Herz heute Morgen und vielleicht jetzt in diesem Moment sehr blutet. Der Tod ist die Folge des Sündenfalls. Aber der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat in Jesus Christus, unserem Herrn. Sie sind als die getrösteten und von Jesus geliebten Menschen auch in die ausgebreiteten Arme Jesus hineingestorben. Und euch Angehörigen gilt dieser Zuspruch Jesus: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich! Wir können es nicht, ihr Lieben, versteht das bitte richtig. Menschen können nicht bis ins Letzte hinein trösten. Manches Mal erstickt das schon im Ansatz. Und weil ihr diesen Trost bekommen habt, deswegen könnt ihr dann auch andere trösten. Ich möchte uns eine Stelle lesen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1. Gepriesen sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vater von unendlichem Erbarmen und ein Gott voller Trost. In allem Druck, unter dem wir stehen, ermutigt er uns, damit wir unsererseits die ermutigen können, die irgendwie bedrückt werden. Und weil Gott uns getröstet und ermutigt hat, können wir andere trösten und ermutigen. Das ist doch ein grandioses Wort. Das ist doch ein bedeutender Auftrag. Wenn wir Menschen trösten können, mit allem zu kurz kommen und mit allen fehlenden Worten, steht doch der da, der niemals wortlos geworden ist und niemals wortlos werden wird. Gott in Jesus Christus selber. Getröstet. Gepriesen sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns einen ewigen Trost gegeben. Alle Tröstungen dieser Welt, die gut gemeint sind und die auch gut tun, bleiben in dieser Welt, sind wiederum der Sterblichkeit zugeordnet. Aber die Tröstungen, die aus der Ewigkeit, ich möchte es mal so formulieren, aus der Ewigkeit von Gott kommen, das sind Tröstungen, die auch wiederum in die Ewigkeit hinein münden werden. Wir werden getröstet auf die Ewigkeit zu und in die Ewigkeit zu. Natürlich sind diese Auswirkungen in meinem Heute zu spüren oder auch nicht. Mal kann ich das besser verstehen, mal schlechter. Mal kann ich diese Tröstungen besser annehmen, ein anderes Mal überhaupt nicht. Gott ist der Tröster. Aller Trost ist in Gottes Taten begründet. Die Quelle allen Trostes inmitten der Trübsal und Bedrängnis ist Gott. Deshalb beschreibt Paulus zunächst einmal, wer Gott ist. Und ihr Lieben, die ihr auch jetzt in diesem Jahr Trauer durchlebt hat und noch durchlebt, orientiert euch und orientieren wir uns, auch wenn wir nicht können und es im Moment nicht akzeptieren können, dass dieses Leiden sich Bahn gebrochen hat in unserem Leben. Orientieren wir uns an dem, wer er ist, der Tröster. Erstens, er ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus, dann er ist der Vater der Barmherzigkeit, er ist der Gott allen Trostes. Wir werden getröstet, weil Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist. Er ist nicht eine Fata Morgana. Er ist auch nicht ein Hirngespinst von irgend frommen Leuten. Nein, er ist die Realität des Lebens. Er schuf die Welt. Er schuf einen neuen Anfang durch Jesus Christus. Ich will ein neues schaffen. Ich will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zu der Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist die Prämisse. Das ist die Aussage. Er ist, weil Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist. Und als Vater eines Sohnes kennt er die Höhen und die Tiefen, die guten und die schlechten Seiten des Sohnes. Aber bei Gott, dem Vater, war das gar kein Thema. Er kannte seinen Sohn. Er wusste, was er ihm auferlegen konnte. Er wusste, was er ihm anvertrauen konnte. Er wusste, was er von ihm abverlangen konnte. Deswegen war er der Einzige, der dafür prädestiniert war, um das zu erfüllen, was Gott sich vorgenommen hat. Und was Gott sich vorgenommen hat, das wird auch kommen zu seinem Ziel. Er ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Als Vater des einzigen Sohnes kennt er den Weg des Sohnes. Ich kenne den Weg meines Sohnes nicht. Manchmal überblicke ich ihn, den Weg. Aber ich weiß nicht, was sich alles gestaltet und wie sich es gestaltet. Aber Gott als der Vater von Jesus Christus weiß um den Weg des Sohnes. Und das ist letztlich auch nicht eine Genugtuung für den Sohn, sondern eine Beruhigung. Da schlagen zwei Herzen miteinander und füreinander, die den gleichen Weg haben. Warum? Weil sie das gleiche und dasselbe Ziel haben. Nämlich Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Als Vater des einzigen Sohnes weiß er um die Strapazen, die er auf sich nehmen wird für andere. Und als Vater des einzigen Sohnes weiß er um die vielen, die durch seinen Tod errettet werden. Und als Vater des einzigen Sohnes weiß er um die Tröstungen des Sohnes und er weiß um seinen Platz an seiner Seite. Da ist alles durchgetaktet. Jeder Handgriff, darf ich so formulieren, der sitzt. Und da geht nichts schief. Auch wenn der Sohn in der tiefsten Stunde seines irdischen Daseins hatte und vielleicht den Vater da nicht verstand, als er darum bat, Herr, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch doch jetzt an mir vorübergehen. Ich will lieber leben als sterben. Auch da waren die beiden deckungsgleich, identisch in ihrer Ausrichtung. Und erst durch den getrösteten Sohn Jesus Christus kam eine neue Hoffnung in die Dunkelheit der Menschheitsgeschichte hinein. Und im Angesicht des eigenen Todes ist der Todesüberwinder Jesu unser Trost und Tröster. Er tröstet mit einem ewigen Trost. Und er ging den Weg zur Herrlichkeit seines Vaters voraus. Wenn unser Sohn oder euer Sohn, eure Tochter, einen Weg geht oder Wege geht, dann weiß er oder sie manches Mal nicht, welchen Weg sie gehen oder gehen werden. Aber bei Gott, in Jesus Christus, ist das anders. Da werden feste Schritte getan. Da wird vertrauensvoll nach vorne gegangen. Dahinter steckt eine hoffnungsvolle Erwartung für das Zukünftige, das sich im Jetzt entscheidet, hier und heute. Wir werden getröstet, weil Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist. Das Zweite, wir werden getröstet, weil Gott der Vater der Barmherzigkeit ist. An der Stelle, wo wir barmherzig sein wollen und sind, werden wir immer nur bruchstückhaft agieren, handeln können. Und ich kann nur so viel Barmherzigkeit dem anderen mitgeben, wie ich sie selber bei mir zulassen lasse. Wenn du bei dir keine Barmherzigkeit zulässt und mit dir selber nicht barmherzig bist, dann kannst du das auch nicht mit deinem Nächsten, entweder zur Linken, zur Rechten, hinter oder vor dir. Oder mit deinem Nachbarn, oder mit deinem Schulkameraden, oder was weiß ich, wo wir Menschen begegnen. Weil Gott der Vater der Barmherzigkeit ist, ist Gott für uns, wer kann dann gegen uns sein? Aber manchmal hatte ich auch den Eindruck in meiner Biografie, dass Gott mehr gegen mich ist als für mich. Wenn die Wege sich auf einmal spalteten, sowieso in kleine Rinnsale und in kleine Wege des Alltags, wo am Schluss nur ein Abgrund steht oder stand, und wo Gott in seiner Barmherzigkeit festgehalten hat und Gott in seiner Barmherzigkeit immer noch festhält. Der Vater lebt und wirbt für sein Kind. Das habe ich bei meinem irdischen Vater damals nicht erlebt. Der hat mir gesagt, ich habe für dich 18 Jahre bezahlt, für mich ist das Thema Sohn erledigt. Bei Gott nicht. Gott handelt grundsätzlich anders. Und manchmal liegt mir dieses Andershandeln quer unter der Nase und ich kann das nicht verstehen, warum er das jetzt so macht. Und das übersteigt mein Denken und Fühlen, das übersteigt mein ganzes Sein. Und da kann ich mich nur, auch wenn ich nichts fühle, von seiner Macht in seine Kraft hineinfallen lassen und denken, Herr, halte du fest. Gott wird der Vater der Barmherzigkeit genannt. Und wenn einer barmherzig, warmherzig ist, dann ist er es. Hast du das in deinem Leben schon erfahren? Ich glaube ganz bestimmt. Die meisten sicherlich. Aber auch die andere Seite, dass Gott manchmal einen ganz schön zappeln lässt und sich dann selber die Frage stellt und vielleicht indirekt an Gott richtet, Gott, wo bist du denn jetzt, der Barmherzige? Alle Barmherzigkeit dieser Welt hat ihren Ursprung in Gott, dem Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Wenn du deine Frau, deine Kinder oder umgekehrt den Mann oder die Kinder euch, dich trösten und dir Barmherzigkeit zeigen, dann muss das einen Ursprung haben. Wir von uns aus, von der Geschaffenheit des Menschen, sind wir nicht barmherzig, sondern egoistisch. Und bei dem Anblick der vielen Menschen in dieser Welt, die ohne Sinn und Hoffnung leben, ergriff ihn Gott selber das herzliche Erbarmen über die Orientierungslosigkeit und Hilflosigkeit und über die irrend ihr Leben leben. Vorgestern standen zwei Todesanzeigen in der Zeitung von einem jungen Mann, 29 Jahre, Arbeitskollege meiner Nachbarin. Und sie war ganz erschüttert. Da stand das noch gar nicht in der Zeitung drin, dass dieser junge Mann sich das Leben genommen hat. Was hat ihn getrieben? Ja, er litt an Depressionen. Aber ihm wurde das Leben zu anstrengend. Er konnte den Herausforderungen des Lebens nicht gegenübertreten. Und wir wollen solch einen Menschen nicht aburteilen. Aber wie viele Menschen kommen bis dahin, dass sie sagen, Schluss, ich will das Ganze nicht mehr. Ja. 2010 war das bei mir die gleiche Situation. Ich konnte einfach nicht mehr. Weil die Belastungen nicht dieser Welt, weil die Belastungen meiner eigenen Biografie und die Belastungen der Gemeindearbeiten schwer auf mir lasteten. Und ich dann nur noch zu dem Ergebnis kam, ich kann nicht mehr. Willst du jetzt einen Stab darüber brechen? Nein. Der Vater der Barmherzigkeit hielt fest, er ist der Gott allen Trostes. Gott ist ein Gott, dem dein Elend, deine Sterbensbereitschaft ans Herz ging und geht. Und deine Situation brennt ihm auf den Nägeln, deine Tränen sind seine Tränen. Deine Schmerzen sind seine Schmerzen. Und dein Lebensüberdruss wird zu seinem Leiden. Wir werden getröstet, weil er der Gott der Barmherzigkeit ist. Und ein letztes, wir werden getröstet, weil Gott der Vater allen Trostes ist. Die meisten von uns wissen das, was das bedeutet. Wir haben das abgespeichert auf unserer Festplatte unseres christlichen Denkens. Aber wir möchten es nicht abrufen, weil das zu anstrengend ist. Weil ich sein will. Weil ich mein Leben nicht aus der Hand geben will. Ich will doch selbst über mein Leben bestimmen können, auch als Christ. Gott, der Vater, vertröstet nicht, sondern er tröstet. Er sagt auch nicht, naja, ich werde mir das mal überlegen, ob ich mit dir noch mal was anfangen kann oder anfangen werde. Er sagt auch nicht, wie wir das so salopp dahin sagen, oft gedankenlos, schauen wir mal, muss ich mir mal überlegen oder da muss mal Gras drüber wachsen und so weiter. Weil Jesus Christus in uns wohnt, und das ist jetzt ein Gedanke, der ist vielleicht für den einen und anderen fremd. Christus wohnt in uns seit unserer Neugeburt, seit unserem Beginn mit Jesus Christus zu leben. Wenn eine Frau schwanger wird, dann wohnt in ihr, dann wächst in ihr nicht irgendetwas heran, nicht irgendeine Masse, die man nach bis zu einer bestimmten Woche wieder wegmachen lassen kann. Das, was in uns Christen wohnt, ist keine Masse. Ist auch nicht irgendetwas. Das, was in uns wohnt, ist eine Person. Alle Christen sind schwanger, ob Mann oder Frau. Christus lebt in mir. In mir lebt eine Person, auch wenn ich sie nicht als Person wahrnehme. Aber Christus in uns, das ist letztlich das Geheimnis der Nachfolge Jesu. Christus in uns. Und jetzt wird vielleicht mein Denken ein bisschen korrigiert. Wo ich vielleicht vorher mit meinem Jesus Christus salopp umgegangen bin. Vielleicht ihn sogar zum Sündenbock, im wahrsten Sinne des Wortes, für mich gemacht habe, für mein Verhalten und für mein Sein. Jetzt geht es da auf einmal um eine Person. Wenn wir mit einer Person am Telefon sprechen, kann ich viel erzählen. Und vieles auch unkontrolliert. Was ich nicht sagen würde, wenn ich der Person gegenüberstehen würde, dann bin ich vorsichtiger. Wie geht dir das mit diesem Gedanken? Christus in uns. Vor dem alles offen dargelegt ist, der ja alles sieht, und das soll jetzt nicht, oh wehe, Gott sieht das sein. Und gerade in Zeiten der Trauer oder in Situationen unseres Lebens, wo mein inneres Leben verrückt spielt, wo meine Gefühle mich ganz anders lenken und leiten wollen, als ich sie im Griff haben kann und will. Gerade dann geht es darum, den Trost des Trösters wahrzunehmen und anzunehmen. Aber wie viele Menschen gibt es, und das muss man respektieren, und das habe ich in der Trauerarbeit immer wieder erlebt. Manchmal wollen Angehörige auch nicht in diesem Moment getröstet werden. Sie brauchen den Raum des Alleineseins. Er und Gott. Er oder diese Person, sie, diese Person, mit den Gefühlen, mit den Tränen, mit allem, was dahinter steckt und was damit zu tun hat. Oder wenn eine unheilbare Krankheit das Leben bedroht, ist man anfänglich oftmals nicht zu trösten. Dann sind so viele Gedanken da. Und ihr Lieben, wir meinen es ernst, wenn wir Menschen trösten wollen. Aber an dieser Stelle geschieht auch sehr, sehr viel Übergriffigkeit. Und das ist ja heute in unserer Gesellschaft ganz in. Man muss aufpassen, wenn man den Arm auf eine gute Freundin legt, dass da nicht gleich alle Alarmglocken angehen. Und wir müssen uns davor bewahren lassen. Wenn ich Menschen trösten möchte, dass ich nicht von meiner Getrostheit ausgehen kann und sie auf den anderen projizieren bzw. übertragen kann. Der andere, mein Gegenüber, macht jetzt etwas anderes durch. Ich könnte noch viel dazu sagen, aber vielleicht ein andermal. Oder weil man vielleicht die Nachricht noch nicht richtig einordnen kann, was ich gehört habe, was ich gesehen habe, sie überfordern. Wir werden getröstet, weil Gott der Tröster ist. Hiskia, könnt das mal nachlesen, der sagt, und damit spricht er mir aus dem Herzen, in Jesaja 38, 17. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Dass sie nicht alleine ist. Du, Vater im Himmel. Ihr Lieben, ich habe eine Bitte. Sind wir Menschen, wenn wir Menschen sind, die Jesus Christus nachfolgen, dann seid bitte nicht stärker, als Jesus Christus ist. Er hat alle Macht. Nur der wird wahrhaftig getröstet sein, in den der Tröster einzieht und wohnen kann. Paulus will sagen mit diesem Wort aus dem 2. Korintherbrief: Je größer das Leid, umso tiefer der Trost Gottes und umso besser die Fähigkeit zu trösten. Und jetzt sehen wir einen tieferen Sinn des Leidens im eigenen Leben. Aufleuchten. Vielleicht komme ich, vielleicht heute, vielleicht jetzt, zu einem Aha-Erlebnis. Menschen, die durch Leid hindurchgegangen sind, haben einen Tröstungsauftrag. Du bist zum Tröster berufen, A, weil du selber getröstet wurdest und B, weil andere Menschen, die im Elend leben und stehen, des Trostes bedürftig sind. Ich will euch trösten. Im 2. Thessalonicher Brief steht: Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und einen, und jetzt achtet bitte auf das Wort, was hier steht, und uns einen ewigen Trost gegeben hat und gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen, stärke euch in allem guten Werk, und Wort. Getröstet, um zu trösten. Amen.